welche Worte wir dann in unseren Herzen bewegen dürfen.
Das bin ich und das ist meine Frau, für die, die es nicht wissen, die Kerstin. Ja, eine gute Überleitung, denn ich finde schon, was wir heute Morgen gehört haben, dass wir das nicht zu klein achten. Wir haben von Benji gehört, der jetzt lobenswerterweise im Kinderdienst ist. Wir dienen einem großen Gott, dem einzigen Gott. Und ich möchte es wirklich auch jedem zusprechen. Es geht nicht nur ums Wir, sondern Gott möchte auch dich selber, dich ansprechen, jeden Einzelnen. Und ob du in Kämpfen bist, ob das gerade gut geht, Corona, was Kerstin alles gesagt hat, Gott geht es um den Einzelnen, um dich. Und es liegt auch an dir, dass du dein Herz aufmachst für diese Worte, die da kommen und heute Nachmittag und die nächste Woche das auch beibehältst und dann im Glauben auch Schritte gehst. Gott ist mit dir. Ich habe es jetzt so gesagt, wir sind verheiratet, kann ja schon was sagen, aber wir haben uns über den Gottesdienst null unterhalten. Die WhatsApp-Nachricht kam gestern so um 8, um 9 war Fußball und dazwischen haben wir noch gegrillt und wir hatten null Zeit. Sie hat gesagt, soll ich es übernehmen, denn die liebe Anne-Rose ist ja noch nicht ganz fit. Und dann habe ich gesagt, ja klar, es dient ja der Sache. Und es ist aber doch Gottes Reden, finde ich. Kerstin hat aus dem Traktat der Bibelliga vorgelesen, dass Jesus sagt, sein Wort soll in uns bleiben und dieses Wort wird uns frei machen. Und um genau das geht es unter anderem und dass der Heilige Geist uns an diese Worte erinnern wird, jeden Einzelnen auch die Woche über, denn der Geist Gottes ist in dir. Ja, also, der Daniel hat es ja schon ins Netz gestellt, dass die Predigt heute um eine historische Person geht, um den König David. Jetzt fragst du dich natürlich, vor 3000 Jahren circa ziemlich genau hat er gelebt, Sonntagmorgens, jetzt soll ich mich mit so vor 3000 Jahren befassen und so weiter. Ja, ich möchte ein bisschen Geschmack machen, es lohnt sich wirklich. Zuerst mal, das ist der erste Teil einer dreiteiligen Predigt. Ich werde jetzt circa 10 Minuten eine Einführung machen. Ich möchte nicht sagen, lasst es über euch ergehen, ganz bewusst nicht, denn es ist ganz wichtig. Ich sage es deswegen, weil ich nachher vielleicht auch ein bisschen kappen werde, was gar kein Problem ist. Aber es sind drei Teile und deswegen jetzt diese Einführung. Teil 1 befasst sich mit den ersten Lebensjahren dieser Person und dann sieht man, wie es weitergeht. Es ist ja jedem klar, der David ist der maßgebliche Verfasser aller Psalmen. Ihr habt es in eurer Bibel in der Mitte circa. Und ich weiß nicht, ob man das hoch genug schätzen kann. Jetzt vom Historischen mal ganz abgesehen, es ist hier eine Person äußerst selten, ich kenne kaum was anderes, die wirklich gelebt hat, ich sage vielleicht noch was zum Archäologischen, die aber gleichzeitig in dieser Zeit, 1000 vor Christus, ihre intimsten Gedanken weitergegeben hat und wir haben von beiden Zeugnisse. Ist extremst beeindruckend und wir sehen, dass ein Mensch vor 3000 Jahren gar nichts anderes getickt hat. Also eine Motivation wäre, es ist extremst aktuell. Es ist auch Kulturgut im Übrigen. Wer kennt nicht, selbst Leute, die mit Gott gar nichts zu tun haben, Kirche und so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Man hört es sogar von Politikern von vorne, es steht auf Grabsteinen, egal wie jemand gelebt hat. Aber das ist noch unser christliches Kulturgut, ist von diesem Mann geschrieben. Die Hälfte aller Psalmen stammen von David, von diesem Mann. Und das kann ich kurz sagen, gehört noch zur Einleitung. Um Weihnachten rum hatte ich große gesundheitliche Probleme, extremst Schwindel, hängt mit Halswirbelsäule, mit Kiefer zusammen, mit Arterien und Verspannung und konnte kaum noch laufen. Und was macht mit deiner, ja, als, nee, ich sage jetzt nicht ironisch als guter Christ, sondern wirklich, was machst du als Christ? Du gehst zu Gott, ich habe dich untersuchen, über mich ergehen lassen. Und du landest halt bei den Psalmen. Das ist so dieser persönliche Ansatz und ich meine, und ich wünsche es niemand, dass er das erfährt, jeder hat seine eigenen Kämpfe, aber dass Gott dir auch begegnet in diesen Worten. Und jetzt kommen wir zum Interessanten. 97 der 150 Psalmen werden in 23 Büchern des Neuen Testaments zitiert. Also fast in jedem Buch des Neuen Testamentes werden Psalmen zitiert. Das heißt also, der ersten Generation der Christen, die das geschrieben haben, waren diese Psalmen extrem wichtig. Das waren Juden. Etwa die Hälfte dieser Zitate beziehen sich auf den Christus, den Messias, den sie erwarten. Das heißt, wir haben das Neue Testament geschrieben von Jüngern, die mit Jesus zusammen waren, die mit ihm sogar gelebt haben, die dann an die Gemeinde im Neuen Testament, durch das Neue Testament, Schreiben verfasst haben, nach denen wir leben, nach denen die Christenheit seit 2000 Jahren lebt. Und davon die Hälfte bezieht sich auf den Messias und alles aus den Psalmen. Und viermal im Neuen Testament wird eindeutig von der göttlichen Eingebung der Psalmen gesprochen. Ich kann jetzt sagen, Jakobus, ihr könnt es alles zeigen, ihr könnt auch mein Skript nachher haben. Und diese Psalmen, die da, und dass man die Wichtigkeit der Psalmen sieht, sie berufen sich auf das Sündopfer Jesu, seine Auferstehung, die Verherrlichung durch Gott und prophezeien den Christus, den wir anbeten, nämlich Jesus. Und das ist alles von diesem Mann geschrieben worden, von David, mit dem wir uns jetzt befassen. David hat auch den Tempel in Jerusalem initiiert. Er hat ihn nicht vollendet, sein Sohn hat es gemacht. Und wir wissen ja, wie wichtig der Tempel für Juden auch heute noch ist. Wenn ich zwischen in der Halbzeit zwischen Real und Liverpool rübergesäppt habe, da unten ist ja nie Ruhe. Ich beziehe mich jetzt auf Israel, Palästina und so weiter, sage kein Wort dazu, aber ihr seht, ist doch äußerst aktuell. Es geht immer um Tempel, um Gebiete, um natürlich Siedlungsgebiete und so weiter und so fort. Aber den Tempel, um den es zum großen Teil auch geht, ist von David initiiert worden, also sehr aktuell. Das Neue Testament sagt, wir sind der Tempel Gottes, wir Christen und Gott wohnt unter uns. Und dann wird eben vom Messias gesprochen in diesen Psalmen. Er ist der, der die ganze Menschheit erlösen, die ganze Menschheit kann ihn als Erlöser annehmen. Er ist der, der die Antwort hat auf alles, vor allem auf dich und auf deine Kämpfe. Also, wir haben hier es mit einem Mann zu tun, der den Messias vorausgesehen hat, aus dessen Familie und Generationenfolge, Genealogie, entstammt Jesus. Das heißt immer wieder der Sohn Davids, Jesus, der Christus, der Sohn Davids, der kommen soll, das Volk zu erlösen. Kann das ein Zufall sein? Er spricht über den Messias, von dem er ja nichts wusste, er prophezeit. Dieser Messias kommt aus seiner Familie und Jesus zitiert natürlich auch die Psalmen. Das ist jetzt so die Einleitung, aber warum es uns geht, ich meine, ich predige ja jetzt für Christen hier und auch hinten am Empfangsbolzen, da im Netz. Es hören ja wenig Leute zu, die von Jesus noch gar nichts wissen. Aber um was es mir eigentlich geht, ist, es wird von David immer wieder gesagt, er war ein Mann, ein Mensch nach Gottes Herzen. Am Schluss, ich meine, der hat manche Dinge gedreht, gell? Ich komme das nächste Mal drauf. Ich meine, das war ja schön. Es gibt ja die Theorie, wie kann so jemand überhaupt Vorbild für irgendjemand sein? Ich meine, mit all seinem Ehebruch, das kennt man jetzt in der Zwischenzeit, wenn man lang genug hier gesessen ist und so weiter. Man kennt auch noch andere Dinge, Lügen und so weiter, hat ganz schöne, also Sachen gemacht, die von uns sicher niemand sich traut, weil er auch die Gelegenheit gar nicht hat und so weiter und so fort. Und trotzdem am Ende steht in vielen Stellen, mindestens dreimal, er war ein Mann, wie er Gott gefällt. Das war die Überschrift über sein Leben. Ein Mann nach Gottes Herz, nach Gottes Herzenseinstellung. Das heißt, da hat jemand ein Leben geführt, Bilanz, das hat mir gefallen. Mein Herz, ich, Gott, kann mich mit ihm identifizieren. Und das, dachte ich, ist doch mal ein Anlass, sich damit zu befassen. Auch wenn du als Christ in Kämpfen lebst, auch wenn du Ängste hast, wenn du Sünde begangen hast, in Sünde lebst, da ist ein Mann, der hat es alles erlebt und Gott sagt trotzdem am Schluss zu ihm, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und ganz entscheidend ist, um nochmal zu den Psalmen zu kommen, in all dieser in diesen Lebenssituationen, die er echt durchlebt hat, von dem ersten Auftreten bis zu seinem Tod, hat er diese 70 Psalmen geschrieben. In Wüste, in Todesgefahr, in Kämpfen, in Siegen, in Sünde, von seinem Sohn verlassen, von seinem Sohn sogar verfolgt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder er gehabt hat. Auf jeden Fall. Immer wieder hat er Zeit gefunden, sich an Gott zu wenden. Und nicht nur an Gott zu wenden, ja, hilf mir, oh Herr, du Gottes Israel und so weiter, sondern er schreibt ganze Litaneien, ganze Briefe, Zwiegespräch zwischen seinem Gott und wir dürfen davon profitieren. Wie intim das Ganze ist, das heißt, egal was er gemacht hat, sein ganzes Leben hindurch, 70 Jahre oder was, immer wieder Zeit gefunden, vor allem aber auch den Antrieb und das Bedürfnis, sich an Gott zu wenden. Und das ist, finde ich, eine tolle Botschaft. Das kann man von David lernen. Egal, wo du drin stehst, lass dich nie von irgendwas oder irgendwem von der Beziehung mit Gott abhalten und von einem intimen Zusammensein. Und wie intim das Ganze werden wird, können wir dann noch sehen. Oh, zeitlich geht's ja. Aber ich lasse es. Wer noch historisch was will, archäologisch, der kann sich informieren. 2018 habe ich jetzt die letzte Eintragung. Es quält mal für das Wort. Tel Quaifa heißt es. Da hat man Ausgrabungen gefunden, ja, Ausgrabungen gemacht und Überreste. Also es gibt eine lange Schule, die ist mindestens 100 Jahre alt, eine Denkschule, archäologisch, historisch und so weiter. Die Tel Aviver und die Jerusalemer Schule, wobei die eine sogar die Existenz eines König Davids überhaupt leugnet, weil es keine Befunde gibt außerhalb der Bibel. Und von 97 über 2007 bis 2018 hat man extreme Ausgrabungen gemacht und interessanterweise, genau in dem Gebiet, von dem ich gleich reden werde, Befestigungsanlagen gefunden, wo die Befunde sehr nahe legen, dass es eine Königsstadt war, mit Siegeln, die nur der König verwandt hat, Steuersiegeln und so weiter. Auch die älteste israelische Schrift überhaupt, eine kleine Tonscherbe, eine Riesensensation zu der Zeit. Und den Namen David wohl nicht, aber trotzdem alles, was zu einer königlichen Ansiedlung gehört, in Tel Quaifa. 2018 ist das letzte, was ich gefunden habe, da bin ich nicht mehr weitergegangen. In jedem Fall, es gibt Leute, ich war jetzt am Vatertag mit einem Theologen unterwegs, Motorrad, es gibt diese Denkschule. Gibt es überhaupt diesen David? Wer hat die Psalmen geschrieben? Etc. etc. Wir glauben dran als Christen, ich möchte es doch nochmal sagen, und die Apostel und alle Christen Und auch unsere ganze Christenheit hat daran geglaubt. Und das ist mal das eine. Das andere funktioniert halt eben auch. Wenn du diesen Gott anrufst, auch in Krankheit, auch in Not, er wird dir begegnen. Und das ist ja entscheidend, nicht ein paar alte Steine. Okay, aber historiografisch fast gesichert. Wir glauben an den Gott Israels und den Gott Davids. Okay, jetzt zu dem Leben dieses Mannes. Das Prinzip der Predigt wird sein, ich erzähle ein bisschen was zu seinen Lebensdaten, zu seinem Leben, diesen Epochen, die er durchgemacht hat, und versuche dann immer wieder, es aufs Neue Testament zu beziehen und das Ganze mit Psalmen zu unterfüttern. Und das kann man bloß machen, wenn man sehr viel Zeit hat, was ich nicht habe, aber ich war ja krank und konnte ein bisschen da hier ein paar Blätter beschmieren. Und hier, wenn es gut läuft, kriegt ihr die auf eurem Lebensweg mit von mir, mündlich. Und es ist Gottes Wort und es hilft und es wird dir helfen, wenn du es mit Glauben verbindest. Es ist Gottes Wort, jeder einzelne Vers beinhaltet Wahrheit. Also, wenn man über David nachdenkt, ich meine im Kinderdienst, ich weiß gar nicht, was der Benji gerade drüben macht, es wäre ja witzig, wenn er gerade über David reden wird, kann ja sein, Gott hat seine Linie. Wenn man drüber nachdenkt, David, naja, man denkt natürlich erstmal an Goliath. Okay? Na, das ist nicht schlimm. Meine Assistentin hebt es gerne auf. Oh, das kriege ich heute noch. Oh, wow. Ich nehme es zurück. Die liebe Kerstin ist so nett. Und ja, also wir sind da sicher. Wir sind ja alles Laien und wir machen alles spontan. Und kriegen nichts dafür. Oh, guck, hier fehlt eine Schraube. Da fehlt eine Schraube. Ja gut, das ist jetzt, wie es ist. Das wird jetzt nicht mehr umfallen, jetzt habe ich es. Also, David und Goliath, das ist das, was man so weiß. Vielleicht noch Kulturgut in unserer Gesellschaft. Aber das ist ja erst ein Endpunkt einer Entwicklung. Mir ist es klar geworden, als ich mich durch das Ganze durchgelesen, gearbeitet habe, also das Ganze steht im 1. Samuel, dann könnt ihr den Königen noch lesen und in den Chroniken, auch interessant, es gibt Parallelerzählungen. Und da kannst du ja, wie war jetzt das und das, und kannst du dort lesen, jemand anders hat die Chroniken der Könige geschrieben, jemand anders den Samuel-Bericht geschrieben, alles historisch gesichert und gegenläufig zu prüfen. Okay, also, es war anders, ich beziehe mich jetzt auf den 1. Samuel, plus minus 15 bis 22, wer will, kann es daheim für die am Gerät, ihr könnt es ja prüfen und könnt ja gucken, wo es in welche Richtung geht, aber die Zeit habt ihr gar nicht, weil es wird jetzt nämlich rund gehen. Also, anders, wir reden hier jetzt erstmal wie hat es denn angefangen? Ja, schon würde ich jetzt groß fragen, natürlich, da meldet sich einer und sage ich nein und dann schreibt man einen Test und so weiter, nee. Sondern es fing an mit einer Erwählung. Ist uns das klar? Der Prophet Samuel hat von Gott gesagt bekommen, der alte König Saul handelt nicht mehr in meinem Sinne. Ich werde zu Saul überhaupt nichts sagen, da können wir ein riesen Ding draus machen. Wird nichts gesagt, der alte König handelt nicht im Sinne des Volkes Israel. Er handelt nicht gottgemäß. Okay? Und jetzt suche ich mir einen neuen. Mach du dich auf, alter Mann, geh hin, dort, ich werde dir zeigen, wo du hingehen sollst. Dort ist eine Familie. Und da soll dieser neue König sein. Also macht sich dieser Samuel auf den Weg und hat eins im Kopf. Und ich finde auch, da ist schon eine Botschaft drin. Ihr könnt es nachlesen. Der Mensch sieht nicht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Okay, also, er kommt in die Familie dieses Isais und da sind ein paar Söhne und die sind alle groß und älter als David. Und im Hinterkopf hat Samuel dauernd, der Herr sieht nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz. Das kann doch auch zu uns als Christen sprechen, auch als Gemeinde. Es ist bei uns, hoffe ich, egal auf welcher Ebene oder Position du meinst zu sein, Es geht hier nie um irgendwas, um Posten und Zeug, sondern es geht um dein Herz. Und es geht um Liebe und dienen einander. Der Mensch sieht auf das Äußere, wie wir uns geben und sein und was wir nach außen darstellen wollen. Aber der Herr sieht aufs Herz. So zieht Samuel los. Und dann kommt die Erwählung. Der David war nicht mal so wichtig, weil er einfach jung war und hinten noch bei den Schafen irgendwas herumgemolken hat oder was er gemacht hat. Und Gott sagt dauernd zu diesem Samuel, nee, die anderen Söhne sind es nicht. Und dann wird David halt hergeholt und Gott sagt, ja, das ist er. Klein, unbedeutend und auch genauso bei uns als Christen. Erstens mal, und das könnte ich sehr selbstbewusst machen, ich hoffe auch, dass es das tut. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und er sagt, es kommt keiner zum Vater, es sei denn, es kommt keiner zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das heißt, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann war irgendwann mal Gott auf dem Weg zu dir und hat dich erwählt. Natürlich musst du Ja sagen, wir kennen genug Leute, die nicht Ja sagen. Aber das Wort Gottes sagt, der Vater selber hat dich erwählt und du hast Ja gesagt. Das ist eine Liebestat Gottes und zeigt, es geht von Gott aus. Okay? Das heißt, David wurde erwählt für einen Dienst, so wie auch du erwählt wurdest, um mit Gott zusammen zu sein. Dann war David ein kleiner Junge, ein Teenager. Auch das hat eine Botschaft, finde ich. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Die Geschichte eines ganzen Volkes, nämlich Israel, aus dem der Messias kommen sollte, hängt durch Geburt an einem kleinen Kind, nämlich diesen David. Teenager. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr mit dem Gedanken. Aber es ist, finde ich, schon eine Botschaft. Ich finde es auch ganz wichtig. Ich habe mich auch deswegen gefreut, dass Kerstin die Gottesdienstleitung macht, dass Benji, wie er sich vorgenommen hat, Kinderdienst zu machen, weil es doch so wichtig ist, was wir in die Kinder hineinlegen. Lass uns das nicht kleinschätzen. Da ist doch eine Botschaft drin. Gott sucht sich den kleinsten und unbedeutendsten Schaf. Zottler da hinten aus und macht ihn dann zum König über ein ganzes Volk. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Stufe. Wir sind noch lange nicht bei Goliath und diesem Rumgeschleudere da und deinen Kopf abschneiden. Jö. Jetzt kommt das Nächste. Ist euch das klar? Also mir war es gar nicht so klar. Ich habe das ein paar Mal lesen müssen und auch wieder gelesen. Dann ist es noch mal klarer geworden. Und der Herr sprach zu Samuel, dies ist er, aufsalbe ihn. Und der Geist des Herrn geriet über David. Nicht abgesprochen, Kerstin hat trotzdem vorhin vom Heiligen Geist gesprochen. Der Heilige Geist steht im Neuen Testament immer. Salbung steht immer für den Heiligen Geist. Okay? Und der Heilige Geist kam auf David. Und David wurde ein anderer Mensch. Wer will, kann das nachlesen, 1. Samuel 16. Und der Geist des Herrn geriet über David. Und im Neuen Testament, neben unserer Erwählung und wir unser Bekennen zu Jesus, das Geschenk annehmens, sagt Jesus, oder dann eben Paulus, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns wieder fürchten müssen, sondern einen Geist, den Heiligen Geist, der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das ist der Heilige Geist. Pfingsten kommt nächsten Sonntag. Aber auch, dass wir das nicht so klein nehmen und uns auch wirklich darauf verlassen können. Dieser König David, von dem ich jetzt gerade berichte, der ist erst in seinen Dienst und in seine Berufung gekommen, nachdem er gesalbt wurde. Und wir sind gesalbt worden. Jesus sagt, dies ist der Geist, den die Welt nicht sehen kann. Er aber wird bei euch bleiben und wird in euch bleiben. Genau aus dem Johannes zitiert. Dieser Geist bleibt bei uns und ist in uns. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du darauf vertrauen kannst, dass dieser Geist, oder auch zu lernen, dass dieser Geist in dir ist und in dir bleibt, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast. Und er wird dich führen, er hat es versprochen. Und der Heilige Geist will uns führen. Also, es ist, finde ich, sehr ermutigend. Und auch das können wir von David lernen. Und jetzt kommt es zum Showdown. Einfach so, dass so ein bisschen ist. Ich meine, ihr habt jetzt ziemlich viel Input bekommen. Entweder machen wir das Fenster auf oder ich mache es ein bisschen locker. Es ist einfach so gewesen, ich mache es locker und dann könnt ihr weiter schnaufen. Bitte? Sollen wir es aufmachen, Kind? Ja. Ich kann ja nebenher ein bisschen parlieren. Ja, also auch das nochmal kurz gesagt. Wie gesagt, ich war mit diesem Theologen, es ist reiner Zufall, glaube ich, unterwegs mit dem Motorrad, schön. Und er bietet im Sommer, Projekttage an der Schule, bietet er, er ist Jäger, passioniert, vielleicht guckt er zu, und kennt sich mit Waffen sehr gut aus, und er bietet ein Projekt an über Steinschleuder schießen. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen interviewt, minimalstens tatsächlich so, es gibt sogar, das ist sogar ein Schulfach, oder es gibt richtige Turniere auf einer Insel, die ich jetzt nicht nenne. Auf jeden Fall, und ich habe mich gefragt, ist es wirklich realistisch? Ja, durchaus. Also es gibt Profis, die können auf 200 Meter, und das ist sehr viel, 200 Meter Ziele treffen, und solche Dinge sind wirklich absolut tödlich. So Steine. Und ihr seht es ja auch, es gibt ja genügend Bilder im Netz, Steinschleuderkämpfer, die eben keine anderen Waffen haben. Und du kannst mit einer Schleuder wirklich durchaus hier mit einem Schädel einschlagen. Okay, also das war jetzt sozusagen der Füller, der Pausenfüller. Jetzt geht's in Richtung Kampf. Und hier ist mal eins ganz entscheidend. Der David, der ist ja nicht über Nacht gewachsen. Das war nach wie vor ein Teenager. Ist dann auch wieder zurück zu den Schafen, nachdem er gesalbt worden ist. Und, ja, was macht man so als Schafhirte? Naja, deswegen habe ich meine schwarze Bibel hin, dass ich es nicht vergesse. Und heute Morgen noch ein Zeichen reingemacht. Er sagt dann an einer Stelle, immer wieder, auch als junger Mann, habe ich Gott gelobt und gespielt. Das ist kein besonderer Typ gewesen, aber er hatte da immer wieder, auch als Teenager, einen Bezug zu Gott in Lied und Gesang und innigem Gebet. Ist auch eine Botschaft, finde ich. Und jetzt kommt es zum Kampf. Es gibt auch in der Zwischenzeit, kannst du im Netz alles sehen, auch Darstellungen. Es ist in der Antike wohl mehr üblich, als man glaubt, vor allem im Nahen Osten, dass sich große Heere, um Kräfte zu schonen, tatsächlich auf Einzelkämpfer gegenüber, dass das durchaus üblich war, vor allem gerade in dieser Gegend bei den Philistern. Phönizier und all diese Seevölker. Also, und dieser Goliath, ein Riese, hochgewachsen, knappe 3 Meter, gibt es immer wieder Ausgrabungen, dass es so lange Menschen gibt. Gut, er geht auf und ab und verhöhnt die Schlachtreihen Israels. Und jetzt kommt aber David. Ha, fällt mir jetzt gerade erst auf, der Benji hat es gesagt. Und das sagt David zu ihm, ein junger Teenager, du kommst mit Schwertern und Lanzen, ich aber im Namen des Herrn. Lass uns das, ich möchte es doch echt sagen, wenn Benji das so gehört hat vom Heiligen Geist, wenn du jetzt Probleme hast, nimm das wirklich vor, bete auch jetzt wegen mir, parallel, ich sehe es ja nicht, und komm wirklich im Namen des Herrn gegen dieses Problem. Und zwar nicht in deinem, auch nicht im Namen der Psychologie oder irgendeiner Medizin, sondern im Namen des Herrn gegen das, was dich gerade beschäftigt. Und da zeigt sich mir schon eins. David hat sich sehr mit der Sache Gottes identifiziert. Ich habe es genannt als Überschrift, Identifikation mit Gott. Und dann die Frage auch an mich, auch an dich, mit was und wem identifizierst du dich wirklich? Drehen wir uns bloß immer um unsere eigenen kleinen Anliegen und das machen wir dann innerlich, ist halt so, wird ein Riesending. Oder was diesen David, ich meine, der hat natürlich Angst gehabt, ist doch völlig klar. Wenn da ein 3-Meter-Hühne vor dir steht und du hast einen Steinschleuder und der ist bewaffnet und diese Waffen, übrigens hatten auch alle gefunden, dieser Bauart, die in der Bibel beschrieben werden, und der steht wirklich vor dir da. Und keiner dieser ganzen anderen frommen Israeliten und Söldner und Kämpfer, Soldaten, nicht Söldner, die hatten keinen Mut natürlich, ihm im Zweikampf gegenüberzutreten. Und David war nichts Besonderes. Aber eins halt schon, und das würde ich mich wünschen, dass ich das lerne, vielleicht ihr auch, sich mit Gott so zu identifizieren, dass du es gar nicht aushältst, dass jemand Gott verhöhnt. Und dass du dann den Mut hast, im Glauben, es geht jetzt nicht ums Gott verhöhnen, sondern einfach auch in dieser Welt Jesus zu vertreten, dass dir das so ein Anliegen ist, dass du wirklich auch Risiken eingehst. Jesus sagt selber, wer sein Leben verliert, im übertragenen Sinn, der wird es finden. Wer nicht, wird es nicht finden. Sage ich jetzt. Ist eigentlich logisch. Wer sein Leben verliert, für mein Reich, der wird es finden. Wer es nie, ja. Und genauso auch David, er war bereit, sein Leben einzusetzen für Gott. Und das bitte nicht nachschlagen, es wird viel zu schnell gehen. Aber ich lese einen Vers vor, den David geschrieben hat, sicher nicht zu dieser Zeit, aber sagt viel über seine Identifikation mit Gott aus. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zum Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Versteht ihr? Ich weiß von nichts anderem Guten aus dieser Welt außer bei dir. Das ist doch eine Identifikation mit Gott und Gottes Sache. Also, und dieser junge Mann geht dann auf Goliath zu. Man kennt ja, wie es ausgeht. Er tötet ihn mit dieser Schleuder, schneidet ihm dann den Kopf ab. Er selber hatte kein Schwert. Aber für ihn stand Gottes Ehre auf dem Spiel. Und das hat ihn so mutig werden lassen, dass er sein Leben selber aufs Spiel gesetzt hat. Dann hat er sich natürlich auch mit dieser Tat mit dem Volk Gottes identifiziert. Okay? Wer ist es, der den Namen des Herrn verhöhnt und seines Volkes, nämlich Israel? Könnt ihr nachlesen, fast wörtlich. David war das Volk Gottes so wichtig als junger Teenager, dass er bereit war, auf diesen Riesen zuzugehen. Und auch hier natürlich, man kennt es ja, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das klingt jetzt alles ein bisschen hart und fordernd, aber es ist das Neue Testament. Ich entschuldige mich auch nicht dafür. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere, das ist doch die gute Botschaft, alles andere wird euch gegeben werden. Das hat Jesus versprochen. Alles andere wird uns gegeben werden. Jetzt nochmal der Benji. Er hat letzten Sonntag über Prioritäten gesprochen. Ihr könnt es natürlich gerne nachhören. Hört es euch mal an. Ich möchte jetzt nicht drauf rumreiten, aber einfach mal so. David hatte seine Prioritäten, zumindest als junger Teenager dort. Ihm war Gott und Gottes Volk so wichtig. Auch dazu einen kleinen Psalm. Nicht im Psalm, sondern eben die Verweisstelle. Psalm 145, 13. Herr, da geht es um Gottes Reich. Und das ist diesem Mann eben offenbart worden. Dein Reich, o Gott, ist ein ewiges Reich. Und deine Herrschaft währt für und für. David war klar, in dem Begriff Israel steckt mehr als nur ein Volk im Nahen Osten, sondern da ist die Wurzel eines ganzen Konzepts dahinter, einer ganzen Ewigkeit. Es ist das Volk Israel, es ist das Volk, aus dem der Messias kommt, und es ist ein Volk, das auf die Ewigkeit verweist. Ja? Und hier eben, dafür hat David gekämpft. Für Gottes Volk, das ein ewiges Volk ist. Auch wir. Wie traurig, wenn hier diese paar Leute, die wir sitzen, und die anderen paar Millionen Christen, wenn das hier alles wäre und danach wäre es vorbei. Das steckt in dieser Erkenntnis von David drin. Dein Reich ist ein ewiges Reich und dafür lohnt es sich einzusetzen. Dafür gehe ich auf diesen Goliath auch zu. Wer wagt es, die Schlachtreihen des Gottes Israels, des ewigen Gottes zu verhöhnen? Okay, auch dafür lohnt sich doch sein Leben einzusetzen. Das kann auch für uns eine Botschaft sein. Das nächste wäre, und auch das ist, finde ich, eine gute Botschaft. Ich habe es überschrieben, frecher Glaube. Und da kommt jetzt natürlich schon, jetzt geht es ein bisschen an den Unterleib, da sagt er zu diesem Goliath, wer bist du, du unbeschnittener Philister, dass du Gott verhöhnst? Versteht ihr, es gibt auch einen Moment im christlichen Glauben, wo du auch mal ein bisschen frech sein musst, sozusagen. Ja? Du musst manchmal Satan auch Dinge so da ihm gegenüberstellen. Nicht hoffen, dass hier jemand durch Gebet oder durch Lobpreis oder durch irgendwas oder durch Wachstum Geistliches alles passiert. Du musst auch manchmal frech sein, wie dieser David, sagen, du bist doch ein unbeschnittener, ungewaschener irgendein Philister da hinten. Du bist zwar 3 Meter groß, aber ich komme im Namen Gottes. Ich muss es alles ein bisschen sinken lassen, das ist jetzt wahrscheinlich sehr viel. Aber manchmal müssen wir auch frech sein im Glauben und auch Dinge einfach fordern, weil es Gott befohlen hat. Er hat es uns versprochen. Er hat versprochen, dass er uns nicht verlassen wird, dass er uns versorgen wird. Er hat versprochen, dass sein Wort Dinge bewegen wird, haben wir heute schon gehört. Er hat dir heute Morgen versprochen, dass er dich persönlich anredet und dir ein Wort geben wird. Und dann liegt es an dir, das auch umzusetzen. Und auch manchmal frech und unbedarft und einfach mal so. Und dann können die Umstände doch sagen, was sie wollen. Und das kann auch mal eine Weile sein. Also David, wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass du es wagst, Gott anzuklagen und so weiter und die Umstände? Also es reicht manchmal nicht. Und das ist doch auch die Botschaft, einfach, ich meine, David hat sich nicht hingesetzt und hat nur gebetet, dass dieser Philister umfallen muss oder irgendwie ein Blitz kommt oder was weiß ich, sondern er ist dann wirklich hingegangen. Auch das, vielleicht spricht es auch zu einmal, dann manchmal musst du auch gehen. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, ich spreche natürlich auch hier zu mir, ich spreche nicht zu euch, das ist erstmal zu mir. Ja, ich bin ja auch Anfänger. Also, ihr seid nicht ich. Also, manchmal muss man frech und nicht nur geistlich verdruckt sein, denn wir dienen einem großen Gott, haben wir heute ein paar Mal gesungen. Fange mutig an, irgendwas zu tun, was du noch nicht getan hast, wenn dir das auf dem Herzen liegt. Von mir aus einmal weissagen. Wir reden oft über charismatische Gemeinde, Pfingstgemeinde. Naja, das wird einem nicht immer so geschenkt. Ich möchte jetzt nicht so sehr von mir reden, aber normalerweise hätte ich kein Bedürfnis und auch keinen Mut, hier so zu stehen. Das hat mit Job und so weiter gar nichts zu tun. Das ist ja was ganz anderes. Man macht sich hier schon ziemlich bloß. Aber manchmal muss man für Gott Dinge tun, nicht weil man was Besonderes ist, sondern weil er sagt, geht in alle Welt und verkündigt mein Wort. Und vielleicht musst auch du lernen, das zu tun. Eines Tages werden wir vielleicht bereuen, wenn wir es nicht gemacht haben. Was hast du mit deiner Zeit auf Erden gemacht? Naja, so ein bisschen Fußball und so, Sonntag. Ne? Ja, also bitte, ich möchte nicht mehr zu nahe treten. So, und dann ist natürlich da der Sieg. Der Goliath fällt um. Mensch, auch klar mit diesem Gewicht, wenn du auf die Birne fällst, steht ja viel auf seinen Kopf. Dann kriegst du erst nochmal, ich glaube, physiologisch alles erklärbar. Er ist tot. Und auch das ist doch eine Botschaft an uns. Ist uns gar nicht klar genug. Auch in Zeiten der Angst und Unsicherheit sagt das Neue Testament zu uns. Ich meine Kolosser 3. Ich habe es jetzt nicht mehr überprüft, weil ich es auswendig kann, mir gefällt es einfach. Jesus hat die Gewalten und Mächte entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt. In Christus hielt er einen Triumph über alle satanischen Mächte. Das heißt, dieser Goliath, Bild für Satan, der das Volk Gottes angegriffen hat, in Form dieses Goliath, sagen wir mal so, der ist schon besiegt. Ist uns das klar? Jesus hat am Kreuz diese Tat vollbracht. Krankheit, Schmerz, Geschrei ist noch, aber eines Tages wird es nicht mehr sein. Das wissen wir ja. Aber jetzt hat Jesus schon besiegt und Jesus hat am Kreuz ausgerufen, zwar nicht aus Spaß, er hat gesagt, es ist vollbracht. Okay? Das heißt, wenn du heute ins Gebet gehst oder jetzt auch betest, du kannst wirklich wissen von Jesus selber her dir zugesagt, es ist vollbracht. Er hat Sünde besiegt, er hat Tod besiegt, er hat Krankheit besiegt, Armut. Er hat es über sich selber gesagt, im Lukas 4 meine ich. Ich bin gekommen, der Messias, der Erlöser für alle Welt, um das aufzuheben. Eines Tages wird es auch so sein. Es wird kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Das kennt ihr ja alle aus der Offenbarung. Und das ist geschehen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich da assoziativ zu sehr überziehe. Aber es ist einfach so. Goliath ist schon besiegt. Wie sieht es aus, Kirsten, vom Zeitlichen her? Ah ne, von deinem Gefühl. Die Uhr sehe ich selber. Die Uhr sehe ich selber, aber sag mal vom Gefühl. Kann man noch einen draufsetzen? Im Ernst jetzt? Einer. Jetzt kommt ein bisschen, es kommt eine gute Nachricht. Denn die gute Nachricht bei David ist ja immer, egal was kommt, er war doch mit Gott zusammen. Und jetzt beginnt ja, wie ihr selber auch wisst, die Phase der Verfolgung. Saul, der alte König, wird neidisch auf David, der dann immer populärer wird. Natürlich jemand, der einen Protagonisten dieser Riesenstreitmacht der Philister getötet hat und damit das ganze Heer geschlagen und das Heer flieht, der ist natürlich der Star. Und er wird dann auch befördert, weil er Mut bewiesen hat, weil er Glauben bewiesen hat und Identifikation mit dem Volk. Jeder Militärrang würde das so machen. Und David erringt Siege. Und jetzt wird der Saul neidisch und sogar auf den Straßen wird gesungen, das kennt ihr vielleicht auch, Saul hat 1000 besiegt, David aber 10.000. Und Saul wird richtig in seiner Ehre gekränkt, in seiner Identität als König Israels und hat jetzt natürlich Angst, dass das Volk sich dem David zuneigt. Und er verfolgt David. Ihr kennt ja auch dieses Bild, wo er ihn dann versucht. David wird dann auch sein Waffenträger und spielt auch Lobpreist vor Saul. Und Saul, den überkommt es dann wahrscheinlich dämonisch und versucht ihn sogar zu töten. Und jetzt die große Frage. Warum ist es so bei uns als Christen, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir Großes für den Herrn vielleicht mal getan haben, warum immer noch diese SCH-Kämpfe? Warum ist nicht alles besser? Jesus sagt, es werden Ströme lebendigen Wassers von eurem Leib fließen. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten, euch wird nichts schaden. Warum jetzt diese Verfolgung? Und dann geht es ja weiter im Teil 2 und Teil 3, diese Wüstenerfahrungen. Was glaubt ihr? Warum ist es so? Das scheint ja ein Muster zu sein. Die erste Antwort, die mir kam, ist, weil wir eben aus einem Machtbereich herausgenommen worden sind. Wir haben uns entschieden, einem Gott zu folgen, den wir nicht sehen, den wir erlebt haben und doch nicht sehen, an Jesus zu glauben und so weiter. Und Satan ist dann natürlich als zweiter Grund nicht ruhig. Man hat manchmal den Eindruck, Christen trifft es besonders hart. Der Jörg hat jetzt auch erzählt von Christen in Nordkorea, die extremst gefoltert werden. Du bist durch deine Entscheidung für Jesus in einen anderen Machtbereich versetzt worden. Einen ewigen Machtbereich, der dir eigentlich zählt. Satan wird dich nicht in Ruhe lassen. Und auch das kann man von David lernen. Gott hat David nach wie vor Lob gesungen in seinen Leiterfahrungen. Und er hat diese Beziehung nicht aufgegeben. Ich schließe noch mit 3 Psalmstellen ab, als Ermutigung für jeden, der jetzt gerade vielleicht ein bisschen tiefer drin steckt, als er sich's wünscht. In Psalm 4, 1 und 2. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. David hatte Angst gehabt, auch nach diesem Sieg über Goliath. Er ist verfolgt worden vom König, der ihn töten wollte, während das Volk ihn für toll hielt. Psalm 145, 14 und 18, das möchte ich auch als Ermutigung lesen, Psalm 145, 14 und 18. Ich weiß gar nicht, warum das in diese Richtung heute geleitet wurde, aber vielleicht hat es einen Grund. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet auf alle Niedergeschlagenen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Alle, die ihn ernstlich anrufen, denen ist er nahe. Und nimm das wirklich als Gottes Wort, wenn es dich betrifft. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen. Und als letzten Psalm würde ich gern Psalm 108, 1 bis 6 lesen. Das trifft auf die Zeit zu, wo David angefangen hat, vor dem König Lob zu singen und die dämonischen Kräfte, die um Saul waren, zu vertreiben. Das habe ich jetzt ausgelassen, ich sage es jetzt in einem Satz. Saul wurde so geplagt von Dämonen wegen Neides, dass David, er rief sogar David, er soll vor ihm spielen, er soll Gott lobpreisen. Und David hat diesen Psalm geschrieben. Und das ist auch eine Botschaft an uns, die letzte. Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harf, ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Menschen. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über die Himmel. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Das ist ein Wort Gottes an uns, auch wenn wir verfolgt werden. Aber die Botschaft ist eben auch, David selber musste sich sagen, wach auf, meine Seele, ich will. Er sagt nicht, ich singe dir. Das ist eine blöde Aussage, man singt halt einfach. Sondern er sagt, ich will dir singen. Ich möchte jetzt nicht zu viel draus machen, so philologisch. Aber da ist doch was, sagt immer wieder, wach auf, meine Seele. Mir ist, also mir sehr bewusst, ich habe nicht immer Lust, Lob zu preisen. Und vor allem, wenn es mir schlecht geht, na meine Güte. Nee, aber wach auf, meine Seele, du musst. Denn Gottes Güte reicht so weit und er ist ein großer Gott, der Einzige. Ich will. Ich fasse zusammen. Wir haben jetzt einen Beweis. David war ein Mensch, der in jungen Jahren sich mit Gott identifiziert hat, mit seinem Volk, der gesalbt wurde, wie auch wir gesalbt wurden, der errettet wurde, erwählt wurde von Gott, wie auch wir, und der in dieser ganzen Zeit, auch im Kampf mit Goliath, in übelsten Anfechtungen, aber auch in größtem Sieg und im Mut und Frechsein Satan gegenüber, dennoch die Beziehung zu Gott nie hat abreißen lassen. Im Gegenteil, immer wieder gesucht, immer wieder, Herr, ich suche dich. Und dann noch die Größe zu haben, zu sagen, deine Güte reicht so weit für alle Menschen. Okay? Das ist ein Wort Gottes an uns. Deine Güte reicht so weit, die Himmel, so weit die Wolken gehen. Man kennt es ja auch fast. Deine Treue, so weit die Wolken gehen. Ja, das war jetzt der erste Teil. Im zweiten gehen wir dann Richtung Wüste und dann auch da wieder Sieg und so weiter. Und wie sollen wir weitermachen? Sollen wir noch beten, oder? Gut. Also, dann lasst uns das ernst nehmen, das Wort Gottes in die Praxis umsetzen. Und das, was dir heute wichtig wurde, mit frechem Glauben annehmen. Und dann einfach mal probieren, ob Gott nicht mit dir ist. Ob es Krankheit ist oder was auch immer. Ja, also. Vielen Dank.